Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts NI0815 Vertrieb neu denken. Dem Podcast aus dem Vertrieb für den Vertrieb. Wir haben in jeder Folge einen spannenden Gast für euch aus dem Vertrieb, der uns seine Geschichte erzählt, der uns aus seinem Alltag erzählt, um euch zu helfen, über den Tellerrand hinauszuschauen, um NI0815 zu sein, neue Impulse zu setzen, neu zu denken und neue Wege zu gehen. Und deswegen freue ich mich heute auf meinen Gast, Alexander Wirth, Senior Manager der Königswege GmbH. Hi Alex, schön, dass du da bist.
Hi Stefan, danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne, sehr gerne. Du bist, ich habe das gerade schon angesprochen, bei uns als Aufbauer tätig bei der Königswege GmbH und sicherlich viele Interne, die dich auch schon kennen, aber auch einige, die dich nicht kennen, vor allem unsere externen Hörer oder Hörerinnen, die dich nicht kennen. Von daher wäre meine erste Frage: Wer ist eigentlich Alexander Wirth?
Den Namen hast du bereits genannt. Ich bin 31 Jahre alt, bin geboren und aufgewachsen in der Nähe vom schönen Heidelberg, wo wir ja heute auch sitzen. Deshalb verbinde ich die Aufnahme auch mit einem Besuch bei meinen Eltern heute. Ich habe 2019 meinen Master in Wirtschaftsingenieurwesen am KIT in Karlsruhe abgeschlossen. Wohne jetzt seit aktuell anderthalb Jahren, also Mitte 2022, im schönen München. Und in der Branche bin ich jetzt seit knapp 4 Jahren. Den ersten Kontakt zu Königswege hatte ich vor circa 5 Jahren. Du hast es schon gesagt, ich bin Senior Manager und Gesellschafter der Firma Königswege. Ich habe aktuell ein Team aus circa 20 Leuten.
Ja, sehr cool. Das sind schon mal einige Zahlen. Cooler Pitch, vielen Dank. Lass uns mal hinter die Kulissen blicken. Was steckt da eigentlich drin? 5 Jahre Kontakt, vor 4 Jahren hat das Ganze gestartet. Das heißt, da gab es eine gewisse Zeit dazwischen. Du bist nicht gleich auf das Thema angesprungen oder interpretiere ich einfach zu viel hinein?
Ich glaube, es ging doch relativ schnell, wenn man das mal rückwirkend betrachtet. Aber tatsächlich steckt ein Stück weit eine längere Geschichte dahinter. Den ersten Kontakt zur Branche hatte ich eigentlich gar nicht mit Königswege, sondern mit einem Dienstleister, der jetzt durch den Verbraucherschutz in aller Munde ist, der mich nämlich nach einer Klausur an der Uni auf dem Campus angesprochen hat. Und ja, jetzt kann sich der ein oder andere schon denken, wie das Ganze abgelaufen ist. Ich für meinen Teil habe damals gesagt, ich stehe kurz vor dem Uni-Abschluss, ich muss mich sowieso irgendwann mit dem Thema Finance beschäftigen. Jetzt setze ich mich einfach mal mit den Leuten zusammen. Und nach 2, 3 Terminen bin ich dort auch mit einem Produkt rausgelaufen. Und da war so das erste Mal, das kann ich mich noch gut dran erinnern, als ich aus der Tür unten rausgelaufen bin, dass ich kurz innegehalten habe und gesagt habe, irgendwas stimmt doch hier nicht. Wenn du ein neues Handy kaufst, recherchierst du 2 Wochen, kaufst am Ende doch wieder ein iPhone und hier hast du jetzt einfach irgendwas abgeschlossen, ohne dich nach links und rechts zu informieren. Mhm. Einfach nur, weil der Typ sympathisch war. Und okay. Daraus ist natürlich auch dieser Gedanke entstanden, dass ich nicht direkt nach dem ersten Kontakt zu irgendeinem Dienstleister gehe, sondern mich nach links und rechts umschaue, weil ich damals angefangen habe, für mich selbst zu recherchieren. Auch wenn es natürlich als Privatperson, meine eigene Erfahrung zumindest, extrem, extrem schwierig ist. Von daher kann man sich jetzt drüber streiten. Ich glaube, den Umständen entsprechend hat es tatsächlich gar nicht so lange gedauert, bis ich dann wirklich Vertriebspartner war.
Okay, lass uns da nochmal reingehen. Du hast im Nebensatz erwähnt, naja, der Dienstleister, wenn ich ihn richtig interpretiere, mit 3 Buchstaben hier aus der Gegend, der gerade im Fokus des Verbraucherschutzes ist. So hast du das gerade schon mal eingeläutet. Mhm. Das heißt, aktuell eher nicht ganz so gut behaftet oder da liegt es eher an dieser Art Akquise, die dort betrieben wurde?
Glaube ich auch, ja. Also ich bin generell keine Person, die andere Vertriebe schlecht redet. Ich habe auch vieles, vieles Positives erlebt von dem Dienstleister. Aber natürlich, dadurch, dass die auf dem Campus immer präsent waren und nach einiger Zeit auch Campusverbot hatten, hat sich natürlich ein bestimmter Ruf entwickelt.
Campusverbot. Naja, also das ist natürlich ein Riesenthema. Da gibt es viele auch Zeitungsartikel, die ich in den letzten Jahren dazu gelesen habe. Ich habe meine eigenen Erfahrungen dazu gemacht. Wie war das bei dir ganz praktisch? Da hatte ich einfach jemand von der Seite angequatscht mit Hemd und Klemmbrett und hat gesagt, hey, hier hast du mal eine Minute und ist dann über eine gewisse Akquise-Strategie gekommen, eine Umfrage oder sonstiges oder hat er gleich gesagt, hey, du pass auf, du solltest dich mal mit dem Thema Finanzen auseinandersetzen?
Tatsächlich genauso, wie du es am Anfang beschrieben hast, standen 2 Männer mit Klemmbrettern vor dem Vorlesungssaal, natürlich ein Stück weit entfernt, damit der Prof nicht aufmerksam wird. Und haben uns von der Seite angequatscht und haben uns gefragt, ob wir uns denn eigentlich schon die Studienkosten von der Steuer zurückgeholt haben. Und darüber sind wir auf ein Steuerseminar eingeladen worden. Genau,
Klassiker.
Der Klassiker. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe doch einiges mitgenommen aus diesem Steuerseminar. Mhm. Und im Anschluss wurden Zettel ausgeteilt, auf denen konntest du eintragen, ich möchte gerne mehr über den Job erfahren, ich möchte gerne mehr über Finanzen erfahren, ich möchte mich beraten lassen. Und ich dachte, hey, jetzt bist du eh schon mal da, jetzt ist der Weg nicht weit, hörst es dir halt mal an.
Mhm. Ja, ich bin ehrlich gesagt bei diesem Thema, wenn wir da gerade mal ganz kurz gedanklich bleiben, Campusverbot, Akquisestrategie, seriös, unseriös, immer sehr, sehr zwiegespalten, weil der Mehrwert so eines, bleiben wir mal beim Steuerseminar oder ein anderer gern genommener Nutzen dieses Hauses ist ja auch irgend so Bewerbertraining oder so, der ist ja da, ist aber natürlich so ein bisschen die Hintertür. Wenn wir jetzt lange über Strukturvertriebe oder Vertriebe und Akquisestrategien und gewisse Anbahnungen sprechen, dann ist es ja bei vielen gewisse Wege über Nutzen. Deswegen mich beim Thema, ich sage es jetzt einfach mal MLP, Campus-Akquise etc., immer so ein bisschen zwiegespalten, hat aber bei dir jetzt einfach einen Domino-Effekt ausgelöst, weil du dann gesagt hast, okay, das ist jetzt noch nicht die Ende der Reise, es ist eigentlich der Anfang meiner Reise, ich möchte mich mehr mit diesem Thema beschäftigen.
Exakt, ehrlicherweise kann ich deshalb auch gar nicht böse sein auf diesen Akquiseweg.
Ja.
Nicht, weil der mich am Ende dazu gebracht hat, selbst mit diesem Vertrieb zusammenzuarbeiten, sondern weil es mir die Augen geöffnet hat, mehr oder weniger. Mhm. Es hat mir gezeigt, wie manche Menschen da draußen Akquise machen, was nicht immer schlecht sein muss. Aber es hat mir auch gezeigt, dass es diverse andere Wege gibt, die ich gerne kennenlernen würde.
Okay. Der Gedanke, der mir jetzt, oder die Frage, die mir jetzt gerade noch kam, bevor wir da weiterlaufen, ist, du hast bewusst, war das der bewusste Gedanke nach dem Abschluss, oder das glaube ich im Kopf habe ich, als ich dann so vor der Tür war, habe ich mir dann Gedanken gemacht, was mache ich hier eigentlich? Nicht vor dem formellen Unterschrift eines Antrages?
Vollkommen richtig. Also ich saß tatsächlich in diesem Beratungsgespräch drin und dachte, hey, jetzt hat er mir 2-3 Termine lang Infos mitgegeben, ich muss ja sowieso irgendwann meine Arbeitskraftabsicherung abklären. Jetzt schaust du halt auch, dass du bei ihm was machst, dann verdient er auch was dran. Und ich bin erst tatsächlich im Nachgang auf die Idee gekommen, mal zu recherchieren, ist das überhaupt gut, was er mir da verkauft hat. Und wie gesagt, ich möchte...
Wie bist du da rangegangen? Also was macht man da? Du hast jetzt, was war das noch gleich, was du studiert hattest?
Was ich studiert hatte? Wirtschaftsingenieurwesen.
Okay, also ein bisschen Wirtschaftshintergrund war dabei, aber jetzt Versicherungsmathematik war es jetzt nicht.
Versicherungsmathematik war es nicht. Ich hatte diverse Vorlesungen auch im Investmentbereich, aber da muss ich ganz klar sagen, aus dem Studium wende ich heute nur sehr, sehr wenig an, weil sich die Praxis und die Theorie doch sehr stark unterscheiden.
Okay, cool. Das heißt, wie ist es von dort aus praktisch weitergegangen?
Praktisch ist es so weitergegangen, dass ich kurz nachdem ich aus der Beratung wieder heimgegangen bin, angefangen habe, erstmal online zu recherchieren. Und das Erste, was ich festgestellt hatte, ist, es gibt so viele unterschiedliche Meinungen und Stimmen zu Produkten online, dass ich Privatbürger, der Normalbürger im Prinzip nicht auskennen kann. Das ist extrem schwierig, weil man nicht einordnen kann, welche Quelle ist seriös, welche ist nicht. Bei mir hat dazu beigetragen, dass ich gerade auch dabei war, meine Abschlussarbeit zu schreiben. Das heißt, ich musste mich zwangsweise mit wissenschaftlichem Schreiben, mit seriösen Quellen beschäftigen. Und im zweiten Gang habe ich dann überlegt, naja, wenn ich selbst nicht drauf komme, was ist seriös, was ist nicht seriös, dann muss ich mir mal anschauen, was macht der Markt da draußen. Und dann war es für mich kein weiter Schritt mehr und ich habe, muss man dazu sagen, auch parallel zur Masterarbeit ein bisschen zum Prokrastinieren Beratungen bei anderen Gesellschaften ausgemacht.
Okay.
Insgesamt.
Von dir aus?
Von mir aus tatsächlich.
Okay. Ja,
genau. Wurde dann natürlich auch noch ein bisschen mehr, als ich dann tatsächlich auch Kontakt zu Königswege hatte. Das ist ja was wir auch immer sehr stark befürworten, dass man sich nach links und rechts umschaut und auch andere Beratungen
sieht. Wie war das, weil du da jemanden kanntest oder weil du Internetseite aufgemacht hast und gesagt hast, Finanzberater Heidelberg oder?
Du meinst, wie ich auf die Beratung gekommen bin, die ich mir dann angeschaut habe?
Ja, ganz genau. Also, dass du dann gesagt hast, hey, ich gehe zur lokalen Sparkasse und nehme noch irgendwie Freunde mit 4 Buchstaben mit oder sowas. Dinge, die dir im Alltag ständig über den Kopf, irgendwie über den Bildschirm flimmern.
Genau so.
Königswege ist also, ja jetzt nichts, was dann irgendwie medial war vor 4 Jahren.
So bin ich tatsächlich auch gar nicht auf Königswege aufmerksam geworden. Aber ja, also ich habe tatsächlich einfach die lokale Sparkasse besucht, die lokale Volksbank. Mhm. Bei der Commerzbank war ich, auch bei dem Vierbuchstabenvertrieb, den du genannt hast. Diverse andere Vertriebe habe ich mir auch angeschaut. Und mit der Erfahrung, die ich dort gemacht habe, man muss dazu sagen, nicht natürlich immer nur positiv. Bei manchen Beratungen saß ich drin und habe wirklich was mitgenommen. Ich habe viel, viel objektiver betrachten können, was mir in den anderen Beratungen dargelegt wurde. Aber bei manchen Beratungen wusste ich tatsächlich auch, hey, ich habe noch nicht mal mein Studium beendet, ich bin hier Absolvent, ich habe keine Praxiserfahrung in dem Bereich, weiß aber trotzdem teilweise mehr als der Berater. Mhm. Das hat mich verstört, das hat mich gewundert. Und mit der Erfahrung bin ich dann auf meinen Freundeskreis, auf den Bekanntenkreis zugegangen und habe festgestellt, jeder hat irgendwo seine negativen Erfahrungen mit der Branche gemacht. Das war das Erste, was mich ein bisschen stutzig gemacht hat, wo ich vorsichtig wurde. Mein Vater hat mir damals erzählt, er hat einen sehr, sehr großen Betrag durch ein Fehlinvestment verloren, das ihm ein guter Freund geraten hatte vor 35 Jahren. Das Geld ist aktuell nicht komplett weg. Dieses Investment ist statt 100.000 D-Mark noch 700 Euro wert.
Okay.
Aber damals war das noch kreditfinanziert und der Kredit ist noch bei knapp 1.000 Euro. Das heißt, nicht nur alles verloren, sondern sogar noch drauf bezahlt. Und mit den Erfahrungen, die ich selbst gemacht hatte und dem, was ich im Freundesbekanntenkreis und eben auch die Geschichte von meinem Vater gehört hatte, war bei mir sofort klar, ich muss mich mehr mit dem Thema beschäftigen. Also mein erster Punkt, der mich ein bisschen näher in Richtung der Branche gebracht hat, war, ich will nicht, dass Familie, Freunde hier genauso auf die Schnauze fallen wie mein Vater.
Okay, das ehrt dich. Nochmal zurück zu einer der Anfangsfragen gerade war, wie war jetzt der konkrete Kontakt zur Königswege?
Das war tatsächlich so, dass ich, nachdem ich mich schon ein Stück weit mit dem Thema beschäftigt hatte, einen alten Bekannten angerufen habe. Auch der hatte nichts mit Königswege zu tun, das kommt gleich. Weil ich parallel zur Masterarbeit natürlich auch schon überlegt hatte, wo gehe ich später hin. Und ich habe immer viel versucht, mich mit anderen Menschen auszutauschen. Diese Person, die ich damals angerufen hatte, war eine Person, die für mich damals Erfolg verkörpert hat. Der ist im Angestelltentum sehr, sehr weit gekommen, auch heute noch sehr erfolgreich. Und ich habe mich mit ihm einfach auf ein Bierchen getroffen, habe mit ihm über Karriere, Potenziale, Chancen gesprochen. Und tatsächlich durch Zufall hat eine Freundin in diesem Biergarten gekellnert. Und die hat meinen Werdegang so ein bisschen mitbekommen. Die hat mitbekommen, was ich mir anschaue beim Thema Finance. Und ist im Anschluss auf mich zugegangen und hat gesagt, hör mal zu, Alex, du suchst gerade nach Karriereperspektiven. Ich merke, du fokussierst dich nicht auf eine Sache oder du fixierst dich nicht auf eine Sache, sondern du bist offen und du hast selbst schon angefangen, in die Richtung zu recherchieren. Setz dich mal mit einem Freund von mir zusammen. Und das war tatsächlich einer meiner heutigen Kollegen von Königswege. Also mehr oder weniger Zufall gewesen damals.
Wow, okay, cool. Also gar keine direkte Ansprache, sondern tatsächlich eine Empfehlung, eine indirekte Ansprache?
Exakt, ja.
Okay.
Man muss dazu sagen, ich habe im Nachgang rausgefunden, dass eine kleine Headhunter-Prämie gezahlt wurde. Aha. Also diese Freundin ist schon aktiv mit offenen Nix Augen und Ohren. Genau, mit offenen Augen und Ohren unterwegs gewesen und hat gut, wahrscheinlich bewusst
hat
zugehört.
Hat dir jetzt rückblickend auch nicht geschadet?
Definitiv nicht, nein.
Sehr gut, also kann man auch dankbar sein, der jungen Dame.
Danke, Melanie.
Genau, wer auch immer Melanie ist, Shoutout. Danke. Das hat mich jetzt ein bisschen aus dem Konzept gebracht von dem, was ich eigentlich als nächste Frage stellen wollte. Wie einfach war es dann, dieses Thema Konzept Königswege, nachdem du so viel gesehen hast, wie kritisch wurde das so, also natürlich kritisch hinterleuchtet, aber was hat da am meisten Klick gemacht bei dir dann, zu sagen, okay, da habe ich Bock drauf?
Also lustig, dass du die Frage so formulierst. Ich gehe einen Schritt zurück. Als ich mal gefragt wurde, war es schwierig, mich als Partner zu gewinnen, habe ich am Anfang immer Ja gesagt, weil ich gerade durch die Erfahrung sehr kritisch war gegenüber der Branche. Ich hatte negative Erfahrungen gehört, gemacht und tatsächlich erzählt aber Patrick Hör, von dem haben wir ja auch schon einiges gehört in den Podcasts vor mir, dass es sehr, sehr einfach war, mich zu gewinnen, weil er irgendwie gespürt hat, dass ich jemand bin, der offen, selbstkritisch ist, kritisch mit Dingen umgeht. Mhm. Und tatsächlich, was hat mich am meisten gereizt, mich mehr mit dem Thema Königswege zu beschäftigen, war genau dieses Thema, die Offenheit. Als ich meine ersten Termine mit Patrick und anderen Kollegen hatte, hieß es niemals, unser Weg ist der richtige, das ist der einzige, den du gehen sollst, sondern im Gegenteil, und das hat mich sehr, sehr verwundert, sie haben sogar aktiv gesagt, bewirb dich woanders. Schau dir andere Sachen an, schau dir Großkonzerne an. Und das ist, finde ich, einer der zentralen Aspekte der kompletten Unternehmung, der kompletten Firma Königswege, dass wir immer nach dem Motto losgehen, wir schauen uns nach links und rechts um. Wir finden den optimalen Weg. Und dass das bei mir damals nicht forciert wurde, hat mich nur umso mehr begeistert, mir das Ganze anzuschauen.
Mhm. Ja, sehr spannend. Wenn wir da noch ein Stück weiter gehen, jetzt dieses Thema Offenheit, sich andere Dinge anschauen, was du ja auch schon vor diesem Kontakt Königswege gemacht hast. Inwieweit hat dich das geprägt? Inwieweit findet es heute Anwendung, wenn du über den eigenen Teamaufbau nachdenkst? Du hast, glaube ich, die Zahl 20 genannt, ungefähr so groß ist euer Team, plus minus. Wie gehst du mit diesen Themen heute um?
Zum einen empfehle ich jedem, der mit uns zusammenarbeitet, glaubt mir es nicht, was ihr von mir hört. Recherchiert es selbst nach. Informiert euch. Das heißt, ich schicke aktiv Leute, die mit mir zusammenarbeiten wollen, zu anderen Unternehmen, zu anderen Vertrieben. Sag ihnen genau das, was auch Patrick zum Beispiel mir davor gesagt hat. Bewirb dich woanders. Denn langfristig denke ich, dass wir nur nachhaltig wachsen können, wenn sich Leute bewusst für uns und unsere Dienstleistung entscheiden. Und das, was ich bisher oft erlebt habe in der Branche, ist, dass Menschen, so blöd es klingt, ich hoffe, niemand fühlt sich angegriffen dadurch, indoktriniert werden. Man sagt den Leuten, wir sind die Besten, wir haben die besten Dienstleistungen, wir haben die besten Produkte. Ja. Und das kann früher oder später nicht mehr funktionieren irgendwann. Und deswegen gehe ich damit sehr, sehr offen um, was viele Menschen auch überrascht. Die wundern sich dann, warum investiere ich die Zeit, warum sage ich ihnen, schaut euch andere Sachen an. Aber genau das ist der Punkt. Wenn die Leute am Ende freiwillig wieder zurückkommen, weil sie sich andere Sachen angeschaut haben und beschließen, das ist der richtige Weg für mich, dann ist das ein viel nachhaltigeres Wachstum.
Das gebe ich dir auf alle Fälle, dass natürlich ein Ansatz ist, der erstmal verwundert. Ne? Gehe auch nicht zum Mercedes-Händler und erwarte von ihm, dass er sagt, geh mal über die Straße und schau dir nochmal die BMWs an, bevor du das machst. Ich glaube, das würde eher weniger passieren. Doch da gibt es wiederum offenere Typen als andere. Hast du dadurch das Gefühl, gerade bei deinen Teammitgliedern, dass ihr Commitment, ihre Entscheidung dadurch klarer und fundierter ist?
Die Entscheidung, mit uns zusammenzuarbeiten, definitiv. Logischerweise kann ich nicht vermeiden, dass sich irgendwer langfristig umentscheidet, weil er sieht, das Thema Selbstständigkeit funktioniert nicht für mich. Aber du hast das Thema Mercedes angesprochen. Ich glaube, ein großer Unterschied zum Mercedes-Händler ist, der Mercedes-Händler freut sich, wenn du den Kaufvertrag abgeschlossen hast fürs Auto, rausläufst, dann bist du nämlich weg. Dann ist dem wurscht, was du danach machst. Bei uns hört dieses Thema nie auf. Der Mensch kann sich immer umentscheiden. Das heißt, ich bin ein Stück weit für die Karriere meiner Mitarbeiter oder beziehungsweise meiner Vertriebspartner verantwortlich. Dementsprechend muss ich selbst auch immer up-to-date bleiben und Leistung erbringen, die auch in die Richtung geht. Ich bin auch zukünftig noch offen und schaue, ob es nicht vielleicht irgendwo auch bessere Möglichkeiten für meine Vertriebspartner gibt.
Ja, vollkommen richtig. Und vollkommen richtig, dass der klassische Weg in der Branche sicherlich eher das Thema, ja, du hast Indoktrination genannt, aber andere von Brainwashing sagen, aber ein klares Vorleben von ist so. Das ist ja etwas, jeder, der da ein paar Mal schon in den Podcast reingehört hat, auch etwas, mit dem ich persönlich wenig umgehen kann. Ich glaube, dass der Weg über Verständnis aufbauen, hinterfragen, Status quo challengen, immer ist. Ist ein schmaler Grat, das versuchen wir auch immer wieder zu schaffen. Man muss nicht immer Dinge hinterfragen des Hinterfragenwillens. Muss man auch mal fünfe gerade sein lassen. Mhm. Aber grundsätzlich so die Einstellung zu haben, verstehen zu wollen und auch rechts und links, womit beschäftigen sich andere in der Branche etc.
Finde ich auch unglaublich wichtig, ja. Also ich tausche mich auch heute gerne immer mit Menschen von anderen Vertrieben aus. Natürlich entsteht daraus anorganisches Wachstumspotenzial. Aber primär geht es mir mal darum, ich selbst will ja sowohl für meine Partner, wie gesagt, als auch für meine Kunden immer die beste Dienstleistung anbieten. Wenn ich also aufhöre, mich auszutauschen mit anderen Menschen auf dem Markt, dann kann ich nicht up-to-date bleiben, ich kann nicht am Ball bleiben. Und dann habe ich zumindest das Gefühl, dass ich ein Versprechen, das ich gegeben habe, brechen würde.
Ja, absolut. Jetzt lass uns nochmal über einen anderen Aspekt deines Weges sprechen. Jetzt hast du gesagt, du hast einen Masterabschluss gemacht, Wirtschaftsingenieurwesen, Habe jetzt schon wieder vergessen, welche Uni das war. Karlsruhe?
Karlsruhe, genau.
Karlsruhe, ja, das Freundin Schwaben wieder. Und bist danach dann gleich Vollzeit bei uns eingestiegen oder hast du den Weg des Nebenberuflers gewählt?
Ich bin direkt Vollzeit eingestiegen. Es war tatsächlich, wie gesagt, so, dass ich mich auch auf andere Stellen beworben hatte. Also ich hatte Angebote von Konzernen, von Unternehmensberatungen. Ursprünglich wollte ich immer in den Bereich Unternehmensberatung und Sales gehen. Aber dadurch, dass ich tatsächlich mit Patrick und Co. zusammensaß, habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen, wo soll es langfristig für mich im Leben hingehen. Und das Thema Selbstständigkeit und Unternehmertum haben mich extrem gereizt. Ehrlicherweise muss ich gestehen, dass ich Patrick auch im allerersten Gespräch eröffnet habe. Du, ich finde es total spannend, mich über das Thema zu unterhalten, wo soll es für mich hingehen. Ich mache gerne die AEC-Analyse. Weiß nicht, ob das schon mal im Podcast kam. Kann man vielleicht auch nochmal drüber sprechen. Aber ich möchte gleich die Fronten klären. Ich werde niemals in die Finanzbranche gehen. Mhm. Das war das Erste, was ich Patrick mitgegeben habe.
Okay.
Heute sitze ich hier, 4 Jahre später, 5 Jahre später mittlerweile. Und tatsächlich einer der großen Punkte, die mich gepackt haben, die mich dazu bewogen haben, auch weiter Termine zu machen, ich weiß gar nicht, ob das Patrick damals so bewusst war, wir haben versucht, einen Folgetermin zu vereinbaren. Und ich hatte vorgeschlagen, Mittwoch 10 Uhr. Und Patrick hat mir mitgegeben, da kann er nicht. Mittwoch bis 13 Uhr arbeitet er nicht. Und ich war total baff und dachte mir, du bist in einer Leitungsführungsposition, machst mittwochs morgens frei, was ist da los? Und hat mir gesagt, naja, er ist dort im Babyschwimmen. Mhm. Sein Kind war damals, ich glaube, 1 oder 2 Monate alt. Mittlerweile 5, um Gottes Willen. Ja. Und damals hat bei mir der Prozess begonnen, darüber nachzudenken. Das ist total komisch. Patrick hat mir erzählt, er ist der einzige Vater im Babyschwimmen. Alle anderen Väter haben gearbeitet, während die Mütter kurz nach der Geburt natürlich in Ruhezeit, in Elternzeit waren. Mhm, er war der einzige Vater, der sich dafür Zeit nehmen konnte. Und das fand ich total spannend. Diese Möglichkeit, frei zu entscheiden. Die Freiheit, die potenziell hinter dem Thema Selbstständigkeit und Unternehmertum steht. Ich möchte natürlich auch keine falschen Hoffnungen hier wecken. Selbstständigkeit kommt genauso mit viel Arbeit, Unternehmertum ebenfalls. Aber wenn ich das geschafft habe, habe ich Möglichkeiten, ein Leben aufzubauen, das andere Menschen so nicht leben können, mhm, und flexibel zu gestalten. Und ich glaube deswegen, für jeden, der so individualistisch motiviert ist, wie viele von unserem Vertrieb und auch ich, ist es natürlich ein klarer Gedanke, dass man sehr schnell auch selbst merkt, das Großkonzernleben funktioniert in diese Richtung nur bis zu einem bestimmten Grad.
Verstehe. Und das hat dich dann getriggert, um deine Meinung zu ändern?
Nicht unbedingt das, sondern das waren die vielen Termine, in denen wir wirklich über meine Ziele konkret gesprochen haben. Mhm. Was will ich mir langfristig aufbauen? Und ich muss auch sagen, ich hatte natürlich viele Bedenken, bevor ich den Schritt gegangen bin und gesagt habe, okay, vollständiger Fokus auf die Selbstständigkeit. Mhm. Denn das ist nicht der klassische Weg mit meinem Studiengang. Mhm. Die meisten von uns sind Unternehmensberater geworden. Und ich dachte mir immer, was, wenn es nicht funktioniert? Insbesondere in diesen Unternehmensberatungsfirmen gibt es auch sowas wie den Zinseszinseffekt einer Karriere.
Klar.
Nur zeitlich gesehen natürlich. Ne? Bin ich 2, 3 Jahre dabei, nehme ich eine größere Beförderung mit. Und ich hatte extrem Angst, mich auf das Thema Selbstständigkeit zu fokussieren und nach 2 Jahren zu merken, das funktioniert für mich nicht. Weil ich genau wusste, meine Freunde, die mit mir gemeinsam den Abschluss gemacht haben, die werden sofort einsteigen, die haben dann 2, 3 Jahre irgendwo gearbeitet und dann komme ich. Und das war natürlich ein schwieriger Gedanke, den ich am Ende aber, wie man sehen kann, losgeworden bin. Tatsächlich, weil ich diese Zeit niemals missen wollen würde. Ich habe extrem viel mitgenommen. Ich habe durch die Selbstständigkeit, durch die Selbstorganisation, durch die Vertriebsskills so viel gelernt, dass ich glaube, mittlerweile würde ich einem Arbeitgeber sogar viel mehr Mehrwert bringen, als ich es davor getan hätte und selbst wenn ich 3 Jahre irgendwo schon in der Unternehmensberatung gearbeitet hätte. Von daher mache ich mir auch gar keine Sorgen mehr in die Richtung. Für alle, die sich vielleicht überlegen, ist das der richtige Weg für mich? Tendenziell, auch wenn mich jetzt viele Finanzvertriebler dafür hassen, ich muss es nicht wissen heute. Ich kann es ausprobieren und kann schauen, ob der Weg für mich funktioniert.
Und das ist ja eine essentielle Frage. Aber die Frage, die mir jetzt auf der Zunge liegt und an dich ist, würdest du diesen Weg wieder so gehen, rückblickend? Ich nehme die Antwort jetzt mal vorweg. Rückblickend lässt sich wahrscheinlich nur ein Ja dazu antworten. Dennoch ist es ja auch, du hast es schon mal gesagt, und gewisse Ängste waren dabei. das Thema Zinseszinseffekt, was verpasse ich Opportunitätskosten an anderer Stelle. Mhm. Das Thema Scheitern, hat das eine gewisse Rolle gespielt, eine gewisse Sicherheit, weil irgendwie auf Provisionsbasis arbeiten etc. ja dann doch etwas bedeutet und einen Angestelltenjob ja auch eine gewisse scheinbare Sicherheit in Einkommen etc. gibt. Wie waren da deine Gedanken zu dem Thema?
Definitiv. Also man muss dazu sagen, ich hatte damals 5.000 Euro Rücklagen, als ich mich selbstständig gemacht habe. Das heißt, ich war auch irgendwo darauf angewiesen, dass es jetzt demnächst funktioniert. Und ich muss sagen, diese Angst, dass ich nicht über die Runden komme, hat mich sehr, sehr stark dazu bewogen, auch die Dienstleistung viel mehr gegenzuchecken. Weil ich genau gewusst habe, wenn ich eine Dienstleistung habe, mit der ich Kunden großen Nutzen bringen kann, mit der ich mich von anderen Bereichen, von anderen Dienstleistern in der Branche unterscheiden kann, dann wird das irgendwann funktionieren. Das war natürlich ein ganz großer Punkt. Und logischerweise war es nicht ganz so einfach, wie ich es jetzt gerade formuliert habe. Mhm, das war ein längerer Prozess, da war viel Planung mit dabei. Und ich glaube aber, daraus ist auch entstanden, ich hatte vorher das Thema Offenheit angesprochen, dass ich mir auch auf dem Dienstleistungsbereich viel angeschaut habe, um zu schauen, kann ich hier wirklich Kunden positiven Nutzen stiften? Weil wenn das nicht funktioniert hätte, dann wäre mir das Thema Provision zu unsicher gewesen. Mhm. Und deswegen an der Stelle großen Respekt an jeden Vertreter, der es heute noch so schafft, weil ich hätte zu viel Angst, Vertreter zu sein. Ich hätte zu viel Angst, dass mir Makler mein Geschäft klauen. Mhm.
Deswegen gibt es in dem Bereich natürlich auch eine Menge Nachwuchsprobleme. Mhm. Würde jetzt zu weit führen. Sicherlich aber auch mal ein schönes Gespräch, mal so einen Versicherungsvertreter, Mehrfachagenten oder vor allem AOLA oder sowas hier mal einzuladen und das mal zu diskutieren, wollen wir jetzt aber heute nicht machen. Mein Gedanken ist noch so dieses Thema, hey, ich habe Masterstudienabgang, habe eigentlich so eine Corporate-Career jetzt gerade so vor mir, bin Akademiker, habe jetzt 5+ Jahre studiert vielleicht. Hat das was, war das ein Thema, ich sag mal, falscher Stolz, Ego etc. zu sagen, eigentlich habe ich jetzt hier die großen Titel abgeräumt in akademischer Weise und jetzt mache ich hier einen auf, ich sag's mal wieder ganz überspitzt, wie ihr mich alle kennt da draußen, und jetzt mache ich Strucki.
Definitiv. Also logischerweise habe ich auch am Anfang viel Gegenwind von Bekannten bekommen, von Leuten, die mit mir studiert haben, von Kommilitonen. Oftmals die Frage, wie kommt man denn mit so einem Studium am Ende in den Finanzvertrieb? Hat sich aber gedreht mittlerweile. Die Leute haben gesehen, dass ich das ernst meine. Die haben gesehen, dass ich mich nicht aus der Bahn bringen lasse von solchen Sprüchen. Und wenn ich heute mit Leuten darüber spreche, bringen sie mir in der Regel sehr viel Respekt gegenüber entgegen, weil logischerweise, wer kann denn behaupten, dass er sich mit 31 eine Vertriebsstruktur von 20 Leuten aufgebaut hat, der, muss es dazu sagen, im Großkonzern arbeitet. Das heißt jetzt nicht, dass das für jeden der richtige Weg ist. Und ich habe genug Leute, die im Großkonzern sehr, sehr glücklich sind mit dem, was sie tun. Aber, wie gesagt, dadurch, dass die Leute gesehen haben, ich meine das ernst, ich versuche wirklich Mehrwert zu stiften, ich versuche Leute besser zu stellen, sowohl meine Kunden als auch meine Partner, ist das eher in Respekt umgeschlagen.
Das ist schön, es spricht doch für dich. Ich habe da sehr ähnliche Erfahrungen gemacht. Manche Leute wollen vielleicht, dass man scheitert. Manche Leute sind getrieben von Vorurteilen. Das sind wir zum Teil auch. Da darf ich mich vor allem mich nicht ausnehmen. Aber es ist dann immer wieder schön, sich vom Gegenteil überzeugen zu lassen. Und ich habe Ähnliches. Das spricht für dich und für dein Standing auch im Umfeld, dass man sagt, okay, grundsätzlich macht der Junge nichts Falsches oder nichts Schlechtes. Trotzdem ist es komisch und dann dauert es vielleicht auch 1-2 Tage, / Jahre, bis der ein oder andere sich dann noch breitschlagen lässt, sich das dann mal wirklich detailliert anzuschauen. Von daher hat es auch nicht geschadet, so ein Studium mal durchzuziehen. Also davon kann man durchaus auch profitieren.
Geschadet auf keinen Fall. Und logischerweise macht es natürlich auch einiges her, wenn man in der Branche Akademiker ist. Mhm. Viele Menschen sind das nicht in der Branche. Das heißt in meinen Augen nicht, dass die deshalb schlechter arbeiten. Mhm. Aber natürlich, wenn eine neutrale Person objektiv auf das Thema draufschaut, merkt man schon manchmal, sie haben ja was in Richtung Wirtschaft studiert. Ne? Ja. Dann müssen sie sich ja ein bisschen in dem Thema auskennen. Ja. Also es hilft, aber es ist nicht zentral wichtig.
Ja, mit Sicherheit, mit Sicherheit. Lass uns doch noch ein paar Minuten, bevor wir uns arg zu weit in andere Richtungen verquatschen und wir schon mal ganz langsam Richtung Uhr schauen, über München sprechen. Gib uns noch mal kurz die Verbindung zwischen, du kommst ja aus der Ecke Heidelberg und wohnst jetzt in München.
Genau, richtig. Die Verbindung ist relativ einfach erklärt. Ich hatte immer Lust, nach München zu ziehen. Schon im Studium habe ich gesagt, ich mag die Stadt unglaublich gerne.
Okay.
Es ist eine super Lage in der Nähe von den Bergen. Man muss dazu sagen, ich bin halber Österreicher. Zur österreichischen Grenze ist es auch noch mal ein Stückchen näher. Okay. Das heißt, ich bin quasi zwischen den Familien gerade aktuell. Und mein Job bietet mir die Möglichkeit, ich kann mir aussuchen, wo ich hinziehen will. Deswegen habe ich gesagt, München. Logischerweise muss man dazu sagen, auch wirtschaftlich gesehen ist München natürlich ein super Standort. Tolle Universitäten, sehr, sehr viele Menschen, die gut verdienen.
Gutes Geld verdienen.
Genau, richtig. Also viel Kundenpotenzial. Und München zieht aktuell auch sehr, sehr viele junge Menschen und motivierte Menschen an.
Ja, das stimmt. Es war nie meine Stadt, aber München hat einen ganz eigenen Charme, Flair und ist doch immer wieder schön, mir persönlich jetzt auch ein bisschen zu groß, aber es hat ja damit nichts zu tun. Jetzt hast du gesagt, ne, du kannst dir aussuchen, wo du wohnst, auch wo du arbeitest, in Anführungsstrichen. Dein Team, von dem wir jetzt schon gesprochen haben, wo zentriert sich das?
Wir sind aktuell in den Bereichen Karlsruhe und Reutlingen vor allem.
Okay.
Das spiegelt sich auch so ein bisschen
in der... Zwei andere Standorte sind.
Genau, richtig. Das spiegelt sich aber auch so ein bisschen in der Teamvision wider. Also meine Anfänge bei Königswege habe ich mit Patrick Hör damals gemeinsam im ersten Office von Patrick in Mannheim gemacht. Das habe ich mit aufgebaut. Und mein Ziel jetzt durch den Umzug nach München ist es so ein Stück weit, mich von München über die A8 und über die A5 wieder zurückzuarbeiten.
Aha.
Funktioniert gerade allerdings in eine andere Richtung.
Also,
ja, gut, Reutlingen kommt gerade neu. Tatsächlich arbeitet mein Team aber sehr, sehr stark dran, sich von Karlsruhe aus Richtung mir zu arbeiten.
Okay, ja, ist doch schön.
Aber hat am Ende den gleichen Effekt. Also ich träume davon, dass ich über die A8 nach Hause fahren kann.
Stuttgart, Ulm.
Genau, dass ich über die A8 nach Hause fahren kann Augsburg. Und nie weiter als 30 Minuten fahren muss, ohne irgendwo mal bei einem Office anhalten zu können.
Coole Vision. Kirchheim Tech. Ja, aber auch ab und zu auf der A8 unterwegs.
Ja, das Problem ist, keiner will ein Office in Pforzheim aufmachen, da haben wir noch ein Problem, deswegen.
Ist das so?
Mhm.
Würde mich jetzt interessieren, was das, auch Pforzheim ist ja eigentlich eine wirtschaftlich stabile Geschichte, machen wir aber ein andermal. Das heißt, München an sich ist, und das ist jetzt, für uns intern jetzt kein großes Geheimnis, aber jetzt auch noch nicht die ganz große Königswege-Bastion mit jetzt riesem Office, aber das ist nach wie vor das Ziel, dort auch ein Office aufzubauen und das groß zu machen.
Definitiv. Also im Vergleich zu anderen Städten haben wir in München natürlich das Problem, dass die Mietpreise ganz anders sind. Das Immobilienangebot ist ganz anders. Natürlich sieht das nochmal ein bisschen anders im Privatbereich wie im Gewerbebereich aus. Aber das Problem ist, wenn wir die Office-Suche in München ansprechen, falls da draußen jemand coole Immobilien kennt, wendet euch gerne an uns, dass wir natürlich Möglichkeiten haben, mit dem Teambereich, der schon in München vor Ort ist, ein Office zu mieten. Das wäre dann aber relativ klein, da haben wir kein Wachstumspotenzial in diesem Office. Dadurch, dass wir aber Mindestmietdauern haben, wird es schwierig, da wieder rauszukommen.
Ja.
Und du könntest natürlich alternativ ein größeres Office nehmen, dass du reinwachsen würdest. Da ist es dann aber das Thema kleines Team, großes Budget. Ne? Wo kommt am Ende dieses Budget?
Wachstum her? Ja, ist dann auch eine schwierige Frage des Investierens. Lohnt sich das nicht? Da haben wir in München natürlich auch schon von Königswege so unsere Erfahrungen gemacht. Marc Fehrens war eine ganze Weile da, auch da sehr, sehr interessante Erfahrungen. Ich finde es spannend, bin ja nach wie vor immer mal wieder in München und ich wünsche euch da auf alle Fälle ganz, ganz viel Erfolg. Wenn du das jetzt hörst da draußen und denkst, Mensch, ich bin auch in München, hab Bock, mir das näher mal anzuhören, sowohl Dienstleistungen als auch Karriere, kannst du natürlich gerne auf den Alexander direkt zugehen. Und bin mir ziemlich sicher, dass wir das schon hinkriegen mit München. Wäre ja gelacht.
Das denke ich auch. Vielen Dank, lieber Stefan.
Ja, perfekt. Und wenn ich da so auf die Uhr schaue und mir auch schaue, Mensch, wir haben einiges besprochen, glaube ich, kommen wir hiermit auch so ein bisschen zum Ende. Ich fand es sehr spannend, wenn ich da ein kurzes Fazit ziehe, so deine Vita zu hören über dieses Thema Offenheit, andere Wege zu gehen, sich auch vieles rechts und links anzuschauen, nichts für normal zu nehmen, für, ne? Don't take it for granted, würde der Ami sagen, um Erfahrungen zu machen. Von daher fand ich das interessant, auch dieses Thema Studium, Akademiker etc. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Es gibt eine letzte Frage, die stelle ich im Normalfall Richtung Ende. Gibt es noch einen Ratschlag? Gibt es irgendeine Weisheit, die du noch mitgeben möchtest am Ende?
Erstmal sehr gerne habe ich mir natürlich die Zeit genommen. Tatsächlich gibt es eine Sache, die ich gerne allen draußen mitgeben würde. Und zwar, hört niemals auf zu hinterfragen. Hinterfragt alles kritisch, sogar uns, wenn ihr diesen Podcast hört.
Ich nehme das als Schlusswort. Vielen Dank, Alex, an euch da draußen. Schön, dass ihr reingehört habt. Wir hören uns dann auf alle Fälle bei der nächsten Folge mit einem weiteren spannenden Gast. Wenn ihr Ideen habt, wenn ihr euch selber gerne mal vorschlagen würdet als Gast oder Gäste habt, die ihr gerne vorschlagen würdet, dann lasst es uns wissen. Schreibt uns auf den gängigen Kanälen. Lasst uns ein Like da. Teilt uns gerne. Und ansonsten wünschen wir euch einen ganz, ganz tollen Tag und bis dann. Ciao, ciao.